die Aufnahme auch klappt, dass man dann nachher die CD bestellen kann. Wir wollen beginnen mit einem Lied, und zwar 107. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. 107, diese vier Verse. Ich bin im Anstimmen nicht so besonders gut. Gibt es jemanden, der ein bisschen talentiert ist hier? Oder sonst muss ich es dann probieren halt. Ja? Okay.
Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen.
Jetzt. Der obere Schalter. Wenn man nicht so oft hier ist, dann... Okay, machen wir mit Vers 1. Jeden Morgen.
Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält. Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen.
Dann möchte ich zu Beginn beten. Geliebter himmlischer Vater, wir wollen dir danken, auch für diesen Tag, für diesen Abend, den du schon längst vorbereitet hast und wo wir jetzt ganz neu unsere Augen auch auf dich richten dürfen. Schenk, dass das geschehen darf, dass wir ein Stück weit von dir erkennen können. Dass wir erkennen können, was für ein wunderbarer Gott und Vater du bist. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du auch diese ganzen vor uns liegenden Tage in deine Hände nimmst, dass du jedes Einzelne hier in diesem Raum auch segnest und zu jedem auch so sprechen kannst, wie es dir gefällt. Es geht darum, dass du dich verherrlichst. Und das kannst du nur durch deinen Geist tun, wir können das nicht aus uns selber, sondern wir können nur staunen über das, was du tust. Und lass uns Einblicke tun in dein wunderbares Vaterherz, damit wir wirklich uns auch freuen dürfen über das, was wir sehen. Ich danke dir, dass du jetzt da bist und mitten unter uns und dass du durch deinen Geist wirkst. Sei du der Redende, schenk du Gnade auch zum Hören. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ja, ich darf mich schon seit 37 Jahren mit dem Wesen Gottes auseinandersetzen. Ich hatte einen wunderbaren Großvater, der mir persönlich in jungen Jahren das Wesen Gottes in einer ganz einmaligen Art und Weise vor Augen malen durfte. Das hat mich schon als Teenager, hat mich das fasziniert, zu sehen, wie Gott ein Stück weit ist. Es ist mir natürlich ganz klar, dass Gott viel, viel größer ist, als ich das heute sehe. Das ist keine Frage. Aber das kleine Stück, das ich von ihm heute schon wissen darf und das ich erkannt habe, das ist für mich schon so wunderbar, dass ich Gott von ganzem Herzen dankbar bin, dass er mir ein Stück weit sein Herz geoffenbart hat. Und dass ich diesen Gott der Liebe immer wieder neu anbeten darf und mich auch freuen darf. Ich persönlich bin ganz fest davon überzeugt, je mehr wir in das Vaterherz hineinschauen können, je mehr wir sein innerstes Wesen erkennen können, desto mehr sind wir so von diesem Wesen begeistert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, erfüllt, dass wir erkennen, es gibt nichts Erfüllenderes in diesem Leben als dieser Blick in dieses Vaterherz hinein. Jesus hatte ja diese ganz innige Sohn-Vater-Beziehung. Er wusste um die absolute, vollkommene Vaterliebe. Und er hat das auch zum Ausdruck gebracht in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, wo er seinen Vater in einer wunderbaren Art und Weise anbetet. Und wenn man dieses Gebet liest, dann hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass Jesus nur eine Sekunde an der Liebe seines Vaters zu ihm gezweifelt hat. Er war total erfüllt von der Liebe seines Vaters und das unmittelbar vor seinem schweren Leiden. Das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 hat ja Jesus gesprochen nach dem Abendmahl und nachher ging es ja nach Gethsemane, wo er einen Todeskampf hatte in der Psyche, in der Seele. Und dann kam es ja zur Festnahme und ihr kennt die ganze Geschichte, Verurteilung, Auspeitschen, Dornenkrone, Kreuzigung. Ein furchtbarer Weg stand ihm bevor und er wusste um diesen Weg. Und trotzdem zweifelte er nicht an der Liebe seines Vaters. Mit anderen Worten, wenn wir in dieses Vaterherz hineinschauen können, dann werden uns die äußeren Dinge nicht davon abhalten können, von der Liebe des himmlischen Vaters überzeugt zu sein. Man kann natürlich an dieser Stelle sagen, ja, aber Jesus hat ja dann am Kreuz auch geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, seine Seele hat für eine gewisse Zeit diese Gottverlassenheit gespürt und das hat ihn so unglaublich geschmerzt, dass er diesen Schrei von sich gab, weil er am Kreuz von Golgatha für uns zur Sünde gemacht wurde. Er hat sich zur Sünde machen lassen, damit wir befreit werden können von unserer Sünde. Der Vater, für mich ist es etwas ganz Wunderbares, dass unser Gott die Bestimmung hat, Vater zu sein. Von Anfang an war für ihn klar, ich werde Vater sein. Und das ist schon im Hebräischen, wird ja das deutlich, Av, also Aleph Bet, das ist das erste Wort im Hebräischen Wortlexikon zur Bibel. Also das hat die Nummer 1. Er ist der Erste, der am Anfang steht, der Av. Aleph, der Eine, der Erste, der Oberste. Bet ist ja auch ein Bild auf den Sohn. Und Ben heißt ja Sohn. Und aus dem A kommt der Sohn heraus. Das beinhaltet das Vatersein auch. Und interessant ist ja, im Neuen Testament lesen wir das erste Mal das Ansprechen des Vaters Abba. Jesus hat gesagt, Abba, lieber Vater, Abba, Vater. Das hat dann auch Paulus erwähnt. Weißt, also das Aleph, Bet, Bet und das Aleph. Und in diesem Abba steckt dann auch eigentlich das ganze Heilsprogramm drin. Paulus erklärt uns, dass alles aus Gott, durch Gott und in Gott hinein ist. Das ist die kürzeste Heilsgeschichte, die wir im Römerbrief lesen. All aus Gott, durch Gott und zu Gott hin. Und das steckt auch in diesem Abba drin. Warum? Aus dem Vater, aus dem einen kommt der Sohn heraus und durch den Sohn wird alles wieder zu dem einen zurückgeführt zum Vater, so dass am Ende Gott sein wird, alles in allem. Gott hat also die Bestimmung, Vater zu sein. Und je nachdem, was wir für einen Vater hatten, oder eben kein Vater hatten, ist für uns das Vaterbild Gottes verzerrt. Stellen wir uns den besten Vater vor, den besten irdischen Vater, den es überhaupt gibt, und dann haben wir eine kleine Ahnung, wie der Gottvater ist, aber der ist noch viel, viel wunderbarer, als wir uns das vorstellen können. Der Vater, ich bin so froh, dass wir in unserem Glauben nicht irgendwie einen Gott haben, der so unnahbar ist wie der Allah, wo man nie recht weiß, woran man ist, der so, ich sage jetzt mal, grausam manchmal, brutal ist, sondern unser Gott hat die Bestimmung, Vater zu sein, und er will Vater sein. Und das ist eben etwas ganz Wunderbares. Wir werden das in diesen Tagen noch sehen, wie weit die Vaterliebe geht. Die geht so weit, noch viel, viel weiter, als wir es uns heute vielleicht vorstellen können. Ich werde das anhand eines Beispiels dann deutlich machen. Aber das kommt später. Der Vater ist derjenige, der tröstet. Der Vater ist derjenige, der gibt, der allen das gibt, was sie brauchen. Er ist derjenige, der eben auch barmherzig ist. Und Jesus hat ja die ganz einfache Geschichte des verlorenen Sohnes erzählt. Die Geschichte versteht eigentlich jedes Kleinkind, und trotzdem enthält diese Geschichte so viele wunderbare Facetten. Und am Samstagabend bin ich dann leider nicht hier, aber da wird Conny Straub zu diesem Thema dann Näheres zeigen. Und ich habe den Vortrag von ihm schon einmal gehört und das ist ganz wunderbar, wie er dann darlegt, wie eben der Vater ist und der verlorene Sohn, wenn er eben also noch nicht zu Hause war, noch nicht zurückgekehrt war, ist, hat er noch eine ganz andere Vorstellung vom Vater, als er wirklich war. Erst in dem Augenblick, wo er nach Hause kommt und wo der Vater ihn in den Arm nimmt und ihm ein neues Kleid anzieht, einen goldenen Ring und sagt, jetzt machen wir ein großes Fest, jetzt gibt es eine riesige Party, da konnte er seinen Vater nicht mehr verstehen. Oder er war total überwältigt von der Liebe und Barmherzigkeit seines Vaters. Und mit dieser ganz einfachen Geschichte stellt unser Herr Jesus uns den himmlischen Vater vor. Und je mehr man sich in diese ganz einfache Sonntagsschulgeschichte hineinbegibt, desto mehr kann man dann staunen, wie wunderbar der Vater ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sind wir ja nicht immer so angetan von dem, was wir lesen. Ich möchte heute Abend einmal die Problematik aufführen, wenn wir in der Bibel mit Texten konfrontiert werden, mit Bibelstellen konfrontiert werden, die uns verunsichern, wo wir den Eindruck haben, das ist aber ein harter Gott, es ist ein rächender Gott. Und das passt irgendwie nicht, diese Stelle passt irgendwie nicht zu dem, was eigentlich Jesus uns zeigt von diesem Gott. Und wie kriegen wir das zusammen? Viele machen es sich ein bisschen einfach und sagen, ja, im Alten Testament, da war halt alles noch ein bisschen anders. Erst im Neuen Testament wird eigentlich das Wesen Gottes klar. Natürlich stimmt das, aber trotzdem ist der alttestamentliche Gott der gleiche Gott wie der, den wir im Neuen Testament haben. Und dann stellt sich schon die Frage, warum wirkt Gott manchmal im Alten Testament so, dass wir ein ganz flaues Gefühl im Magen bekommen? Ich versuche das ein bisschen darzustellen. Also, wenn wir unsere Gefühle gegenüber der Bibel, Altes und Neues Testament anschauen, dann sind diese Gefühle manchmal sehr ambivalent. Wer anfängt, die Bibel zu lesen und die Worte an sich herankommen lässt, erlebt normalerweise ein Wechselbad der Gefühle. Ja, 1. Mose 1 oder das ganze Buch 1. Mose ist eigentlich noch ganz interessant, spannend, Schöpfungsgeschichte, Patriarchen und so weiter. 2. Buch Mose ist auch noch interessant, aber dann kommen dann schon da die Gesetze und dann 3., 4. Buch Mose, die ganzen Gesetze. Und im 5. Buch Mose kommen noch die Fluchbestimmungen und die Fluchbestimmungen in den letzten Kapiteln, die sind so ellenlang, da wird es einem so richtig mulmig und denkt, also was soll der Text und das beschwert und das macht mir zu schaffen. Ja? Keine Frage. Je nachdem, wo man im Leben selbst steht, freut man sich über das Gelesene oder man ärgert sich daran. Zeitweise findet man die Bibel total spannend und dann kommen aber immer wieder Abschnitte, die uns langweilen. Geschlechtsregister, irgendwie Aufzählung von Stämmen und komische Gesetze, die uns heute eigentlich gar nicht mehr groß betreffen, Schlachtopfergesetze, langweilig. In der Bibel begegnen wir Menschen und Geschichten, die wir sehr gut verstehen können. Dann aber treffen wir auch auf Textpassagen, die total unverständlich sind. Wir lesen in der Bibel, dass Gott die Liebe ist und dass er unser Vater ist. Aber dann finden wir auch Stellen, die uns den Eindruck eines rächenden, zornigen und unbarmherzigen Gottes vermitteln. Das ist ja dann immer wieder von den bibelkritischen Theologen oder überhaupt Philosophen oder wie auch immer, die sagen, ja, schaut mal in der Bibel, was da Gott alles gemacht hat und was er sich da alles geleistet hat. Also der ist ja nicht viel besser als der Allah im Koran. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen Allah und dem Gott der Bibel. Ich hoffe, ich kann das in dieser Woche deutlich machen. Immer wieder strahlt uns in der Bibel ein gnädiger, barmherziger Gott entgegen, dann aber empfinden wir auch in gewissen Textabschnitten, wo die Bibel unheimliche Forderungen an uns stellt, bei denen wir uns total überfordert fühlen. Du sollst, du musst, du darfst nicht, vergiss nicht, beachte dies, beachte jenes, tue Gutes, sei demütig, sei bescheiden, sei enthaltsam und so weiter und so fort. Und man liest hier einen Katalog von Forderungen und man ist überfordert und man merkt, ich kann das gar nicht erfüllen und ich werde das nie schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kommt dann irgendwann Gott und sagt, so, jetzt hast du genug Chancen gehabt und jetzt ist es vorbei. Der ehrliche Bibelleser kommt dann nicht selten zu dem scheinbar logischen Schluss, das Leben ist total anstrengend und ich fühle mich in der Berufswelt, in der Familie sowie in der Gesellschaft ständig überfordert, so dass ich ständig das Gefühl habe, nicht genügen zu können. Darum ist meine Seele schlichtweg überfordert, wenn sie aus der Bibel auch noch den Eindruck vermittelt bekommt, dem Allmächtigen nicht genügen zu können, so dass er mich aufgrund dessen eigentlich nur noch verdammen kann. Diese Aussage ist unter Umständen sehr ehrlich. Und Ehrlichkeit kommt bei unserem Gott immer gut an. Aber diese Aussage vermittelt uns ein falsches Gottesbild. Diese Aussage enthält viel Wahrheit und eine Lüge, die aus einer falschen Schlussfolgerung entstanden ist. Erstens, es ist oft so, dass unser Leben sehr anstrengend ist und wir uns ausgelaugt fühlen. Es gibt bei den meisten Menschen auch Zeiten, wo sie sich überfordert fühlen, zweitens. Drittens, dadurch entsteht auch das Gefühl, in vielen Bereichen nicht mehr genügen zu können. Stimmt ja auch. Viertens, wenn man die Anforderungen der Bibel an uns Menschen erkannt hat, dann kommt man auch zu dem Schluss, dass wir Menschen den Anforderungen Gottes unmöglich genügen können, sofern wir ehrlich sind. Und auch das ist richtig und stimmt. Und fünftens, jetzt kommt die Lüge, die uns der Feind Gottes durch eine falsche Schlussfolgerung einflößt. Weil wir Gott nicht genügen können, deshalb wird er uns verdammen. Diese falsche Schlussfolgerung können wir zum Beispiel in Hiob 4 finden. Kurz die Geschichte. Hiob ist ja ein gottesfürchtiger Mann, der das Böse meidet. Gott selber, ich sage jetzt mal, der blufft schon ein bisschen vor Satan. Hast du gesehen auf meinen Knecht Hiob? Und dann sagt Satan, ja, nimm ihm mal alles weg und dann wollen wir schauen, ob er immer noch gottesfürchtig ist. Und dann durfte er ihm alles wegnehmen und dann sagt er, hast du Acht gehabt, mein Knecht Hiob, immer noch ist er treu. Ja, nimm du ihm mal die Gesundheit weg und dann schauen wir mal. Und dann wird er ja voller Geschwüre und auch da sündigt Hiob nicht. Die Freunde kommen, 7 Tage lang schweigen sie, sehr beachtlich, 7 Tage lang haben sie mit Hiob geschwiegen. Und dann in Kapitel 3 fängt Hiob an, seinen Tag zu verfluchen. Er ist richtig verzweifelt, ja, der Schmerz zermürbt ihn, er kann nicht mehr und verflucht seinen Tag. Und in dem Augenblick hat Eliphas das Gefühl, jetzt ist genug. Und er sagt sich, und jetzt passen wir mal auf, seine Schlussfolgerung ist ja eigentlich vom menschlichen Standpunkt her absolut logisch. Er sagt sich, Gott straft ja die Sünder und die Ungerechten. Und wer Böses sät, wird Böses ernten. Das ist ja wirklich so. Paulus sagt auch, was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist ja eigentlich klar. Und jetzt sagt er, denkt er, also der Hiob, der leidet so dermaßen,
Wenn der jetzt unschuldig leiden würde, ohne Sünde, dann wäre Gott ungerecht. Und weil Gott nicht ungerecht sein kann, muss bei Hiob irgendwo eine versteckte Sünde sein. Das ist seine Schlussfolgerung. Und auf dem baut er dann auch seine Reden auf und will dem Hiob klar machen, hör zu, du hast eine Sünde, du willst es einfach nicht zugeben. Und dann sagt er in Kapitel 4, da wird er übrigens inspiriert von Satan aus meiner Sicht, Vers 12, ein Wort stahl sich zu mir und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In beunruhigenden Gedanken, wie sie aus Nachtgesichten entstehen, wenn tiefer Schlaf auf Menschen fällt, kam Schrecken und Zittern über mich und durchschauerte alle meine Gebeine und ein Hauch fuhr an meinem Gesicht vorbei, das Haar an meinem Leib sträubte sich. Da stand jemand, für mich der Feind. Und ich kannte sein Aussehen nicht. Eine Gestalt war vor meinen Augen, ein leises Wehen und eine Stimme hörte ich. Und jetzt passen wir mal ganz genau auf, was der sagt. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott? Gibt's nicht. Klar, richtig. Oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Richtig. Siehe, selbst seinen Knechten vertraut er nicht? Richtig. Und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Auch das ist richtig. Fünftens, wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, also wir Menschen, und deren Grund im Staub ist, die Motten werden sie zertreten, ist ja eigentlich, entspricht unserer Erfahrung. Wenn wir gestorben sind, ins Grab kommen, werden wir von den Motten zertreten. Vom Morgen bis zum Abend werden sie zerschmettert. Das ist unsere diesseitige Erfahrung. Wir werden alle vernichtet. Und jetzt steht hier, ohne einen Namen kommen sie um auf ewig. Und jetzt heißt es hier in der Elberfelder Fußnote, im masoretischen Text, ohne dass man die Aufmerksamkeit danach richtet. Oder somit kein bleibendes Andenken da ist. Jetzt versucht der Feind mit dieser Wahrheit, die er zuerst auflistet, eine falsche Schlussfolgerung zu ziehen, indem er sagt, hör zu, das ist doch unsere Erfahrung, keiner ist reiner als Gott und alle haben versagt und schau mal, selbst die Engel haben Irrtum und so weiter und so fort. Und jetzt, wir in den Lehmhäusern sind ja noch schlimmer, weil wir gesündigt haben und du siehst ja aufgrund, dass wir alle sterben und von den Motten zertreten werden, keiner beachtet es mehr. Das heißt, er initiiert dem Hiob eine Hoffnungslosigkeit. Du bist verloren, vorbei, aus. Gott denkt gar nicht an dich. Das will er damit zum Ausdruck bringen. Nicht wahr, wird ihr Zeltstrick an ihnen losgerissen, so sterben sie, und zwar nicht in Weisheit. Er vermittelt hier eine Hoffnungslosigkeit. Zuerst fängt er an mit richtigen Sätzen, also Dinge, die stimmen, und daraus zieht er dann eine falsche Schlussfolgerung und initiiert so die Hoffnungslosigkeit hinein. Das ist das Prinzip, wie der Feind arbeitet. Er will uns auf das Äußere hinweisen. Seht mal zu, wie alle Versager sind in der Gemeinde, die Gläubigen, wie sie alle reihenweise versagen, wie sie sündigen. Und das ist so eine riesige Katastrophe, die hier abläuft. Und dann denkt ihr noch, ihr könnt bei Gott gerettet werden. Das will er uns immer irgendwie initiieren. Und das ist ganz gefährlich. Also die Lüge, zuerst baut er auf wahren Dingen auf und dann macht er eine falsche Schlussfolgerung. Da ist doch gar keiner, der dich beachtet. Da ist doch keiner, der dich beachtet. Satan operiert sehr oft mit scheinbar logischen Schlussfolgerungen, um uns für eine Lüge empfänglich zu machen. Nur mal nebenbei bemerkt, am Ende des Buches Hiob sagt ja Gott zu den Freunden, ihr habt nicht Wahres über mich geredet wie mein Knecht Hiob. Und als ich das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe, habe ich gedacht, ja, also wenn die Texte von den Freunden in der Bibel nicht wahr sind, dann könnte ich ja diese Texte von der Bibel alle rausreißen und sagen, die sind ja alles, die stimmen ja gar nicht. Was Eliphas gesagt hat, stimmt ja gar nicht über Gott. Warum ist es trotzdem interessant, die in der Bibel zu haben? Weil diese Texte der Freunde uns unser falsches Denken zeigt. Wir haben ein falsches Denken und dieses falsche Denken über Gott, genau dieses falsche Denken wird uns hier präsentiert in den Reden der Freunde Hiobs. Und darum sind diese Texte sehr interessant, weil sie unser eigenes falsches Denken deutlich machen. Ich möchte jetzt mal die ganze Problematik aus der Sicht Gottes beleuchten. Der Allmächtige hat uns als Menschen in seinem Bild geschaffen. Er sieht, dass wir unter der Sünde geboren wurden, wie David sagt in Psalm 51, Vers 7, ich bin unter der Sünde geboren. Und dass in uns die Sünde wohnt, das sagt nämlich Paulus in Römer 7, 17, in uns wohnt die Sünde. Das sieht unser Gott, kein Problem. Er sieht auch, dass wir oft böse Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Paulus sagt, das, was ich will, tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Jetzt tue es aber nicht ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Auch das sieht unser Gott. In Römer 11, 32 stellt Paulus sogar fest, dass alle in den Ungehorsam eingeschlossen wurden. Unser Gott kennt unser Problem viel besser als wir. Und er versteht uns auch viel besser als wir uns selber. Wir verstehen uns ja manchmal selber nicht. Wir verstehen ja manchmal selber nicht, warum haben wir so und nicht anders reagiert. Wir verstehen oft nicht, weshalb wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Er versteht uns durch und durch und er ist absolut barmherzig. Er ist unfassbar barmherzig und darum konnte Paulus auch feststellen, dass Gott sich aller erbarmt, die auch im Ungehorsam eingeschlossen sind oder waren. Er erbarmt sich aller. Das ist eine totale Aussage. Er hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, mich und dich. Er erbarmt sich aber auch über mich und dich. Warum er das gemacht hat, das will ich dann in diesen Tagen später einmal noch deutlich machen. Aber warum lesen wir in der Bibel von unbarmherzigen Gerichten und von einem Gott, der sich rächt? Warum konfrontiert Jesus einen vorbildlichen, reichen und jungen Mann mit einer Forderung, die für ihn zu schwer ist, so dass dieser den Anforderungen Gottes nicht genügen kann? Also denken wir an den reichen Jüngling. Der hat die Gebote eingehalten, das ist ja das Erstaunliche. Jesus sagt zu ihm, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Und dann sagt er, halte die Gebote. Und welche? Ja, sollst nicht Ehebrechen, stehlen, kein falsches Zeugnis reden und so weiter. Das wäre ein Thema für sich. Auf jeden Fall sagt er, ja, habe ich alles gemacht. Was fehlt mir noch? Also da ist einer, der ist reich, der ist erfolgreich, der ist auch vom Gesetz her sehr vorbildlich. Das heißt, er hat eigentlich einen Status innerhalb der jüdischen Gesellschaft, wo alle denken, wow, was für ein vorbildlicher Mann. Die Jünger waren schon ziemlich beeindruckt. Mensch, der hat sogar die Gesetze eingehalten, die ich nicht einhalten konnte. Und jetzt kommt Jesus und stellt die Latte nochmal höher und sagt, verkaufe alles und folge mir nach. Und dann konnte er nicht. Das heißt, dem wurde eine so hohe Latte gestellt. Und mancher Evangelist hat sich vielleicht schon gefragt, Jesus, warum hast du dem armen Kerl nicht gesagt, glaube an mich und du wirst gerettet werden? Oder er sagt ja auch an einer Stelle, wer an mich glaubt oder an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das wäre doch so viel einfacher gewesen. Warum sagst du dem armen Kerl noch etwas, was er gar nicht kann? Es hat alles seine tiefen Gründe, aber das übersteigt jetzt hier das Thema, kann ich im Moment nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall, da kommt dann ein Zöllner, der hat in seinem Leben praktisch fast alles falsch gemacht und der sagt einen Satz, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ein Satz und der geht gerechtfertigt hinab. Und der vorbildliche, junge, reiche Mann, der hat keine Chance, der kommt nicht hinein. Ist doch komisch. Warum ist da so einer, der wirklich im Leben versagt hat und dann sagt er einfach einen Satz und dann ist alles okay. Und der andere hat sich so bemüht, hat nicht die Ehe gebrochen, nicht gestohlen und so weiter und es reicht nicht. Ich möchte das noch einmal vom Standpunkt Gottes her beleuchten. Der Allmächtige hat uns im Mutterleib gebildet, geformt und er hat uns mit allen Gaben und Befähigungen ausgestattet, die wir haben. Er hat unser Gesicht gestaltet, er hat uns die Intelligenz geschenkt, er hat uns in dieses Umfeld gestellt, in dem wir aufgewachsen sind. Was haben wir dafür, dass wir nicht als Kind in den indischen Slums aufgewachsen sind, wo uns die Eltern vielleicht gar nicht in die Schule schicken konnten, weil sie so bettelarm waren? Was haben wir dafür? Warum bin ich in der Schweiz groß geworden und nicht in einem indischen Slum? Kann mir ja keiner sagen. Gibt es irgendetwas, das uns letztlich nicht geschenkt wurde und wir von unserem Gott empfangen durften? Ja, man kann vielleicht sagen, dass man fleißig war und in der Schule viel gelernt hat, dass man ehrgeizig war und viel gearbeitet hat und dass man deshalb auch so erfolgreich ist. Aber ist es nicht auch ein Geschenk Gottes, dass wir die seelische Grundkonstitution bekommen haben, damit wir fleißig und wissbegierig sein konnten? Auch das ist ein Geschenk. Ich finde es manchmal so witzig, wenn junge, hübsche, attraktive Frauen, ja, ein super Gesicht, ja, muss man sagen, ein Model, die sind richtig stolz darauf, dass sie schön sind. Also eigentlich ist ja das völlig unlogisch, sie haben sich ja nicht selber geformt. Die waren ja nicht im Mutterleib und haben dann mal so ein bisschen geformt und gesagt, ich habe das gestaltet. Nein, die sind so gemacht, das heißt, ihr Gesicht wurde ihnen so geschenkt, aber sie sind stolz drauf. Auf etwas, was man ihnen geschenkt hat. Das ist ja wie, ja, es ist eigentlich unlogisch. Wenn mir etwas geschenkt wurde, dann kann ich nur Danke sagen und sagen, Herr, wunderbar, was du mir gegeben hast, aber ich kann doch nicht stolz darauf sein. Stolz ist man ja dann, wenn man sagt, ich habe das geschaffen, ich habe das erreicht. Also, alles, was wir sind und haben, hat er uns ermöglicht. Aber was machen wir Menschen damit? Wir bilden uns auf etwas ein, auf unsere Leistungen. Besonders die Starken, die Erfolgreichen und Intelligenten erkennen sehr schnell, dass sie überdurchschnittlich sind und sie genießen natürlich ihren gesellschaftlichen Status. Sie denken, ha, ich habe es halt so etwas gebracht. Ich kann meine Frömmigkeit zeigen. Ich bin eindeutig über dem Durchschnitt. Und wenn ich doch mein Leben viel besser im Griff habe als andere und es für mich nicht reichen würde, für wen reicht es dann? Also für mich muss es ja mindestens reichen, weil ich ja weit über dem Durchschnitt bin. Religiös erfolgreiche Menschen denken nicht selten in Bezug auf sich selbst, dass sie Gott mehr zu bieten haben als andere. Dadurch leben sie in der Vorstellung, dass Gott mit ihnen eigentlich zufrieden sein müsste und sie entsprechend belohnen sollte. Klar, man ist nicht perfekt, aber wenn man sich im religiösen Bereich überdurchschnittlich viel bemüht und wenn das nicht ausreicht, wer soll dann vor Gott bestehen? Wer kann dann noch gerettet werden? Das war übrigens genau die Frage, die die Jünger gestellt haben, als der reiche Mann traurig ging. Sagt er, es ist eher möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes geht. Und die Jünger, wer kann dann errettet werden? Also wenn der vorbildliche Mann nicht gerettet werden kann, dann kann ja gar niemand gerettet werden. Also die waren total frustriert und dachten, jetzt haben wir doch so einen vorbildlichen Mann hier und der hat keine Chance, der kommt nicht ins Reich Gottes. An diese Menschen, die von sich denken, mehr als andere geleistet zu haben und dadurch auch auf andere herabschauen, stellt Gott immer höhere Anforderungen. Seltsam. Also der hält sein ganzes Gesetz, der hält im Prinzip die 10 Gebote ein und jetzt kommt's: Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Jetzt kommt eine höhere Anforderung und er kann sie nicht erfüllen. Er ist nicht in der Lage, seinen gesellschaftlichen Status, den er erreicht hat, um Jesu Willen abzugeben. Das kann er nicht. Und mit dem macht er offenbar, dass seine Liebe zu Gott beschränkt ist. Ist ja interessant, als Jesus macht nicht auf die beiden wichtigsten Gebote aufmerksam. Er sagt nicht, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat er nicht gesagt. Er hat die 10 Gebote oder einen Teil der 10 Gebote aufgelistet und der sagt, das habe ich alles gemacht. Und dann, wenn er gesagt hat, ja, was fehlt mir noch, dann hätte er sagen können, ja, und liebe Gott von ganzem Herzen, dann hätte der reiche Jüngling wahrscheinlich gesagt, auch das mache ich. Wäre wahrscheinlich nicht mal falsch gewesen, aber er hätte noch nicht erkannt, dass seine Liebe zu Gott so groß ist, dass er sogar in der Lage ist, alles, was er hat, seinen ganzen Wohlstand abzugeben und zu sagen, jawohl, die Liebe zu Gott ist mir wichtiger als alles andere. Ich gebe meinen Reichtum ab und folge diesem Jesus nach. Seine Liebe zu Gott war nicht so groß. Gott stellt immer höhere Anforderungen an die Selbstgerechten. Jesus sagte einmal, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Oder er sagt in Matthäus 5, 22, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Oh oh, Moment mal. Wer hat nicht schon zu einem gesagt, du Narr, oder? Du Tölpel oder was auch immer, jetzt sind wir ja schon eigentlich des höllischen Feuers schuldig. Also jetzt setzt Gott Jesus die Latte immer höher und er sagt das in erster Linie zu den selbstgerechten Pharisäern, die denken, meine Frömmigkeit, die reicht aus, damit ich vor Gott gerechtfertigt werden kann. Und meine eigene Gerechtigkeit ist genug gut. Und dann setzt Jesus ganz bewusst die Latte höher und sagt, wenn du eine Frau angeschaut hast und sie begehrt hast, hast du schon Ehebruch begonnen. Und wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, dann bist du schon des höllischen Feuers schuldig. Oh, es reicht nicht. Jesus hat hier die Gesetze des Alten Testamentes noch verschärft. Es gibt immer wieder Theologen, die sagen, ja, Jesus hat uns die Liebe gebracht. Ja, richtig. Er hat uns die Gnade und Barmherzigkeit gebracht. Ja, richtig. Und mit dem Gesetz haben wir gar nichts mehr zu tun. Nein, Jesus hat sogar die Gesetze noch verschärft. Aber ganz bewusst bei einer ganz bestimmten Gruppe. Wir werden es noch sehen. Er hat sie verschärft, um allen Selbstgerechten deutlich zu machen, ihr könnt dem Anforderungsprofil Gottes niemals gerecht werden. Begreift doch das endlich einmal. Jeder, der meint, er könne mit seiner eigenen Leistung vor Gott gerecht werden, wird zwangsläufig scheitern. Das ist die Botschaft. Alle, die mit ihrer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen wollen und glauben, sie hätten deswegen einen Anspruch auf das ewige Leben, werden früher oder später erkennen müssen, es reicht nie und nimmer aus. Ich bin verloren. An diesem Punkt stellt sich dann natürlich die Frage, warum verunmöglicht uns Gott eine Erlösung durch eigene Anstrengung? Es ist ja so, in dem Augenblick, wo man merkt, ich kann dem Anforderungsprofil Gottes nicht genügen, nie und nimmer, ich werde es nie schaffen. In dem Augenblick, wenn wir ehrlich sind, können wir vor Gott treten und sagen, Herr, ich bin ein Sünder, der deinen Anforderungen nicht genügen kann. Ich bin von mir aus selbst verloren. Sei du mir gnädig. Das war ja der Spruch des Zöllners, der gesagt hat, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Das heißt, er hat erstens bekannt, ich bin ein Sünder, ich bin total verloren, ich habe keine Chance, mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott zu erscheinen. Null Chancen. Aber ich habe noch eine Hoffnung und das ist die Gnade Gottes. Ich setze meine ganze Hoffnung nur noch in die Gnade und in gar nichts anderes. Und in dem Augenblick, sagt Jesus, und der ging gerechtfertigt hinab, weil er nur noch auf die Gnade Gottes vertraut. Ich hoffe nur noch auf sie, nicht auf meine Leistung. Meine fromme Leistung, nichts. Aber man kann sich jetzt schon die Frage stellen, warum verunmöglicht uns Gott eine Erlösung durch eigene Anstrengung? Das ist doch einfach nicht fair. Warum hat er uns in den Ungehorsam eingeschlossen? Das ist doch nicht fair. Warum gibt er uns nicht diese Möglichkeit, dass wir es aus eigener Kraft schaffen? Der Allmächtige sieht alles vom Ziel her. Das Ziel ist die absolute, vollkommene Liebe. Und das Ziel ist, dass jeder aus der göttlichen Liebe heraus lebt. Ohne diese Liebe macht eine Ewigkeit absolut keinen Sinn. Also ich kann mir eine Ewigkeit ohne diese vollkommene Liebe nicht mehr vorstellen. Ich möchte nicht in einem Paradies sein, wo nicht die Liebe herrscht. Ich möchte nur in einer Ewigkeit sein, wo jeder Einzelne hundertprozentig von der göttlichen Liebe erfüllt ist. Und das wird so sein. Gott führt seine Geschöpfe dahin, dass sie aus freien Stücken sich total von der Liebe Gottes füllen lassen, sodass jeder total nur noch aus dieser Liebe heraus lebt. Also ohne diese Liebe macht eine Ewigkeit absolut keinen Sinn. Diese vollkommene Liebe beinhaltet zuerst einmal die Liebe zu Gott, der gleichzeitig auch unser himmlischer Vater ist. Natürlich beinhaltet sie auch die Liebe zum Nächsten und zur gesamten Schöpfung, keine Frage. Sollte ein Geschöpf vor Gott treten können und sagen, ich habe eine Gerechtigkeit ohne dich aus mir selbst erzeugt, mit der ich jetzt Anspruch auf ein endloses Leben habe, dann wäre man erstens nicht in der Wahrheit, weil alles, was wir sind und haben, alle Begabungen, alles, was wir können, haben wir von ihm bekommen. Das ist ein Geschenk von ihm. Also wir wären nicht in der Wahrheit, weil dann alles, was Gott uns zum Denken und Handeln gegeben hat, ignoriert würde und gleichzeitig wäre man dem Schöpfer gegenüber undankbar. Man ist ihm undankbar, dass er uns alles geschenkt hat und das ist eine Lieblosigkeit. Kann also mit Vollkommenheit überhaupt nichts zu tun haben. Sollte ein Sohn vor seinen Vater treten und sagen, ich habe mich vollkommen verhalten und deshalb habe ich eigenes ewiges Leben ganz unabhängig von dir, wäre das ebenfalls nicht aus der Wahrheit und ebenso lieblos gegenüber seinem Vater. Also es kann doch kein Kind heute sagen, ich lebe und ich habe dieses Leben ohne Mama und ohne Papa. Ich habe jetzt vor 2 Tagen mein 7. Enkelkind in Händen gehalten, so ein kleines, vollkommenes Geschöpf. Ja, so wunderbar, also alles perfekt, wunderbar gestaltet. Und wenn das Kleine sagen würde, ich bin jetzt so perfekt, aber Mama und Papa hat es nicht gebraucht. Genauso ist es, wie wenn wir sagen, ich bin so gerecht und so vollkommen, ich brauche doch keinen Papa im Himmel, ich brauche keinen Vater. Es geht auch ohne ihn. Ohne diese Liebe zu Gott macht auch eine Ewigkeit keinen Sinn. Und genau vor diesem Hintergrund müssen wir die unerfüllbaren und unerreichbaren Anforderungen Gottes sehen. Der himmlische Vater hat sie, diese Anforderungen, die wir nicht erfüllen können, die hat er nicht deswegen aufgestellt, damit ein Großteil seiner Geschöpfe ewig verdammt wird, sondern ganz einfach deshalb, damit wir erkennen, dass wir ohne ihn und ohne seine Liebe nie und nimmer eine erfüllte, friedvolle und glückselige Ewigkeit verbringen könnten. Ohne ihn können wir auch gar nichts tun, was Ewigkeitswert besitzen würde. Durch unsere eigene Unfähigkeit lernen wir früher oder später, uns alles von Gott schenken zu lassen. Ganz bewusst. Ich kann gar nichts aus mir selber. Ich habe mittlerweile viel Erfahrung in Seelsorge, oder viel ist übertrieben, einige Erfahrungen in Seelsorge. Und aus dieser Erfahrung kann man natürlich so gewisse Ratschläge geben. Aber wenn eine fremde Person zu mir kommt, ich weiß, auch wenn ich ein paar Fragen gestellt habe, ich weiß ja eigentlich nie, was ist eigentlich das Grundproblem. das kann mir doch nur der Vater schenken, respektive ich kann vielleicht das Grundproblem noch erkennen, aber ich kann dann nicht mal die richtigen Worte sagen, damit beim anderen dann ein entscheidender Prozess entstehen darf, wo er in die Heilung hineinkommen kann. Ich brauche ihn doch immer wieder neu. In jeder Situation brauche ich ihn neu. Wenn ein Mensch einen Vater hatte, der im Prinzip ihn nur dann geliebt hat, wenn er die entsprechenden Leistungen gebracht hat, dann hat er ein ganz bestimmtes Vaterbild. Das Vaterbild, ich werde nur dann geliebt, wenn ich die Leistungen bringe. Und mit diesem Vaterbild hat man einen ganz anderen Background, als wenn man einen Vater hatte, von dem man weiß, ich war von ihm immer geliebt. Er musste mich zwar auch bestrafen, das ist klar, aber ich war immer geliebt. Und der braucht etwas ganz anderes. Oder eine Frau, die von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde, die hat so tiefe seelische Schäden, die braucht noch etwas ganz anderes. Und wenn ich dieser Frau dann sage, ja, unser Gott ist ein lebender Vater, dann zieht sich bei der schon mal alles zusammen. Ja, zieht sich alles zusammen. Weil dann kommen sofort die ganzen Erinnerungen an ihren Vater, der sie sexuell missbraucht hat. Das heißt, jeder braucht einfach was anderes. Und da lernt man immer mehr, total aus der Abhängigkeit Gottes herauszuleben. Also, durch unsere eigene Unfähigkeit lernen wir früher oder später, uns alles von Gott schenken zu lassen. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Die dürfen wir anziehen und mit der Gerechtigkeit Jesu dürfen wir dann einmal vor dem Vater erscheinen. Ich bin so froh. Muss ich nicht irgendwo eine eigene Gerechtigkeit aufbauen und dann hoffen, wenn ich dann vor dem Vater erscheine, reicht's oder reicht's nicht? Nimmst du mich jetzt so an? Mit meiner Gerechtigkeit nimmt er mich nie an. Da kann ich so gut sein wie der Hiob. Es reicht nicht. Aber wenn ich mich einkleide mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, kann ich vor ihn treten. Er schenkt uns seine Vollkommenheit, seine Erlösung, seine Rettung, sein ewiges Leben. Und wenn wir eine lebendige Liebesbeziehung zu ihm haben, die von einem ganz tiefen Vertrauen geprägt ist, dann haben wir das alles umsonst. Und so können wir in die Ewigkeit hineinschreiten. Wer dies verstanden hat, kann auch sämtliche Forderungen des Gesetzes und die hohen Anforderungen der Bibel richtig einordnen. Nicht zuletzt schreibt Paulus deshalb auch, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Die hohen Anforderungen des Gesetzes bewirken die Erkenntnis, dass man nicht in der Lage ist, aus sich selbst heraus hundertprozentig aus der Liebe heraus zu leben und dass wir das Vollendungsziel nur dann erreichen, wenn wir eine vertrauensvolle Liebesbeziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Die unbarmherzigen Stellen in der Bibel, wo von Rache und Zorn und Gericht die Rede ist, sind für die Unbarmherzigen. Die denken, ich muss nicht barmherzig sein, sind für die Selbstsüchtigen, die Hochmütigen, die Hassenden und die Lieblosen bestimmt. Diese Stellen, wo von Zorn und Gericht die Rede ist, betreffen nicht diejenigen, die ihr Leben Gott übergeben haben, die aus einer Vertrauensbeziehung zum himmlischen Vater und zu Jesus Christus herausleben. Natürlich erzieht unser Gott uns auch, das ist ja ganz klar. Ich werde von meinem Gott noch tagtäglich erzogen. Er nimmt mich in seine Schule. Und die ist manchmal schmerzhaft. Aber ich sehe seine Liebe dahinter. Ich sehe, dass er es gut meint mit mir. Es betrifft also nicht diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind. Weil sie gesündigt haben und ihr Leben ein einziger Scherbenhaufen ist. Jetzt aber nur noch auf die Gnade Gottes hoffen. Die unbarmherzigen Stellen in der Bibel sind auch nicht für diejenigen bestimmt, die glauben, dass Jesus Christus für alle ihre Sünden gestorben ist und auch wissen, dass ihnen dadurch die Gerechtigkeit und das Leben Gottes geschenkt wurde. So dürfen wir erkennen, warum in der Bibel Forderungen sind, die uns total überfordern. Und ich denke, das kann ich nicht. Ja, können wir nicht. Haben wir ein Ja dazu? Herr Jesus, ich kann das nicht. Ich bin ein Versager, ich bin ein unnützer Knecht. Aber durch deine Liebe hast du mir deinen Geist geschenkt und durch deinen Geist darf ich ein Sohn Gottes sein, ein Kind Gottes sein. Durch deinen Geist habe ich höchste Identität. Nicht, weil ich so besonders anständig war oder so ein besonders frommer Christ, sondern du hast es mir einfach geschenkt und dafür danke ich dir. Und aus dieser Gnade heraus will ich leben. Um das geht es. Und dann verstehen wir auch, warum in unserer Bibel manchmal Dinge stehen, wo wir mal zuerst den Kopf schütteln und sagen, was hat jetzt das zu tun? Da sind wir total überfordert. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir jetzt einfach danken, dass wir durch dein Wort erkennen dürfen, immer mehr, wie du wirklich bist. Was dein Wesen beinhaltet und dass du ein liebender Vater bist, der für uns das Allerbeste vorgesehen hat. Und wir werden einmal staunen, wie weit du uns noch beschenkst. Und wir danken dir heute schon dafür und bitten dich jetzt, dass du mit uns in diese Nacht gehst und uns alle segnest. Amen. Vielleicht singen